Was wäre, wenn dein Business sich endlich so anfühlen würde, wie du es dir ursprünglich erträumt hast? Leicht, kraftvoll und genau auf dich zugeschnitten. In dieser Folge spreche ich mit Steffi Losert, die aus der klassischen Unternehmensberatung ausgestiegen ist, um ihren eigenen Weg als Trainerin und ihrem 20-Stunden-Business zu gehen. Steffi weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Job nicht zu den eigenen Stärken passt und wie befreiend es ist, das zu ändern. Wir reden über stärkenbasiertes Arbeiten, warum du als Solopreneur nicht alles können musst und wie du Marketing und Vertrieb so gestaltest, dass es sich nicht wie ein Zwang, sondern wie dein natürlicher Ausdruck anfühlt. Fragst du dich auch manchmal, warum dich bestimmte Aufgaben im Business auslaugen, während andere dich beflügeln? Und willst du herausfinden, wie du endlich wieder mit Klarheit, Fokus und Leichtigkeit durch deinen Gründeralltag gehst, dann ist die Folge genau das Richtige für dich. Mach es dir gemütlich und lass dich inspirieren. Du hörst den Smartpreneurs Odyssey Podcast mit mir, Thorsten Welde. Hier geht es um smartes Unternehmertum, echte Erlebnisse und Geschichten, Tools, Methoden und Techniken und ehrliche Insights von mir und meinen Gästen. Schön, dass du dabei bist. Steffi, du hast ja eine spannende Reise hinter dir. Du warst Trainerin, du hast die Aha-Retreats Co. gegründet und lange Zeit betrieben und du bist Coaching erfahren. Kannst du uns mal so einen kurzen Überblick so über deinen beruflichen Werdegang geben? Was hat dich besonders geprägt dabei?
Ja, sehr gerne. Jetzt überlege ich, wie weit ich zurückspringe. Ich mache mal nicht ganz so weit. Also ich habe ganz ursprünglich...
Das Abi kannst
ganz,
du weglassen, ja.
Abi lass es weg. Ich starte kurz danach. Ich habe ganz klassisch mal BWL studiert, also Dienstleistungsmarketing. Habe das auch dual gemacht und habe während des Studiums gemerkt, ich möchte unbedingt als Trainerin arbeiten und habe dann alles dran gesetzt, dass ich einen Job bekommen habe in einer Unternehmensberatung, wo ich eine Ausbildung zur Trainerin machen konnte. Und das ist ganz spannend, da war ich nur 1,5 Jahre, unter anderem deswegen, weil ich damals schon gemerkt habe, dass da einiges in der Arbeitswelt schiefläuft. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich den Part, in dem ich Trainings gemacht habe, den habe ich gefeiert, das fand ich toll, da bin ich aufgeblüht, aber ich hatte halt auch Aufgaben im Büro. Und das fand ich immer sehr anstrengend und da hat einfach ganz viel nicht gepasst von der Art und Weise, was gefordert wurde. Und das hat für mich ganz viel keinen Sinn ergeben. Und damals habe ich schon mit Freunden, Verwandten gesprochen, habe gesagt so, ja, wie ist das denn bei euch? Also ich finde das so anstrengend und so nervig und ich muss das jetzt die nächsten 40 Jahre machen, bis ich in Rente gehe und das halte ich nicht aus. Und dann haben alle immer zu mir gesagt, ja Steffi, das ist halt Arbeit. Arbeit ist hart und anstrengend und da müssen wir durch. Ne? Und dann ist aber so zum Glück mein Trotzkopf durchgekommen und hat gesagt, nein, es muss auch anders gehen. Und das war im Endeffekt so der erste Moment, wo dieses Thema, wie arbeiten wir eigentlich, bei mir aufgepoppt ist. Einfach so durch diese erste Erfahrung nach dem Studium im ersten Job. Genau, und dann habe ich
schon
mich tatsächlich...
Recht früh
nach,
dann, ne?
Da war ich Anfang 20 und habe das damals noch nicht so in den richtigen Kontext setzen können, aber diese Erfahrung war da. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielen Leuten so geht oder ging, dass sie ähnliche Momente auch schon erlebt haben. Genau, dann habe ich nach 1,5 Jahren entschieden, ich mache mich selbstständig, weil ich nämlich in der Unternehmensberatung gesehen habe, dass wir ganz viele freiberufliche Trainer hatten und die hatten aus meiner Sicht den perfekten Job, weil sie haben die guten Sachen, die Trainingsworkshops machen durften, die hatten sie in ihrem Job, aber alles, was nervig und anstrengend war, hatten sie nicht. Und ich sage, das will ich auch. Genau, und dann bin ich da etwas blauäugig auch reingestolpert und habe mich dann langsam vorgearbeitet, verschiedenste Trainingsbereiche gemacht. Und habe 2012 bin ich mit dem Thema stärkenbasiertes Arbeiten in Kontakt getreten. Also gekommen quasi, da habe ich für die Naturtalent-Stiftung gearbeitet. Und da da hat es bei mir noch 5-mal mehr Klick gemacht, weil ich endlich verstanden habe, was bei mir vielleicht auch viel läuft. In dem Sinne, dass ich eben gar nicht weiß, was sind denn meine Stärken? Wie sollte meine Arbeit aussehen, sodass sie mir Spaß macht? Und da bin ich sehr, sehr tief in dieses Thema reingekommen. Und dann habe ich einige Jahre... Also nicht nur für die Stiftung gearbeitet, sondern auch für andere Trainingsunternehmen und habe dann 2016 gemerkt, dass ich auch wieder mehr brauche im Leben oder was Neues und es darf noch sich weiterentwickeln und habe mich dann entschieden, ein Jahr auf Weltreise zu gehen mit meinem damaligen Partner zusammen. Und da hat es dann wiederum ein paar Mal Klick gemacht bei mir und ich habe gesagt, okay, dieser Lebensstil, den finde ich sehr, sehr, sehr spannend. und habe währenddessen auch schon von unterwegs aus ein bisschen gearbeitet. Das waren mir so Hobbyprojekte, aber das ausprobiert und genau. Und als ich dann 2017 zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ich möchte nicht nur für Unternehmen arbeiten, sondern ich möchte auch mein eigenes Projekt haben. Und habe dann eben 2018 mit einer Mitgründerin zusammen High Retreats gegründet, wo es um das Thema berufliche Veränderung geht, Karrierewechsel für Sinnsucher. Genau, und da haben wir Online-Programme angeboten und wir haben Workshop-Retreats veranstaltet in den Alpen, in Italien und eben Menschen auch geholfen, rauszufinden, was sind denn meine Stärken, was für ein Umfeld brauche ich, was für Strukturen brauche ich, wie möchte ich arbeiten und
Indem ihr sie dann quasi aus dem Alltag rausgenommen habt, irgendwo in die Alpen auf eine Berghütte gesetzt habt. So, ne?
Ganz genau, ja. Und das klingt natürlich immer so idyllisch, aber das hat durchaus einen sehr, sehr starken Einfluss, wo, in welcher Umgebung man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt. Genau, ja. Und genau, und dann habe ich 2023 habe ich mich dann von Aha Retreats quasi verabschiedet, mich auf neue Wege gemacht. Und und bin jetzt an dem Punkt, dass ich ein neues Business gestartet habe. Das heißt, das 20-Stunden-Business. Und da fließen tatsächlich diese ganzen Erfahrungen rein. Also einerseits ist mir weiterhin dieses Thema stärkenbasiertes Arbeiten, New Work oder New Business, ein bisschen abgedroschen, die Begriffe. Aber was halt wirklich dahinter steht, ist mir immer noch super wichtig, weil ich finde, dass es viel zu wenig gelebt wird. Und also wie arbeite ich? Wie arbeite ich so, dass es zu mir passt, nach meinen Stärken? Und da ist aber auch meine ganze Online-Marketing-Erfahrung aus eigener Erfahrung drin. Mein Trainer-Dasein kann ich darin wieder ausleben. Also habe quasi auch geschaut, was sind alles meine ganzen Stärken und die Dinge, die ich gerne arbeiten und ausleben möchte und habe die unter dem Dach des 20-Stunden-Business quasi zusammengeführt.
Okay, dein Name ist Programm, ja. Das klingt, als wenn da geballte Kompetenz versammelt wäre. Und du hast es jetzt schon mehrmals angeteasert, das stärkenbasierte Arbeiten, ja.
Ja.
Was versteht man denn darunter, wenn ich jetzt noch ganz blank bin? Und wie unterscheidet sich das von anderen Ansätzen?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht eine Stunde lang erzähle, weil das ist eins meiner Lieblingsthemen. Tatsächlich damals 2012, als ich mit dem Thema in Kontakt gekommen bin, habe ich mit dem StrengthsFinder von Gallup gearbeitet. Das ist einer der berühmtesten Persönlichkeitstests, der weltweit eingesetzt wird. Und der unterscheidet sich von anderen Persönlichkeitstests dadurch, dass er sehr, sehr, sehr viel detaillierter ist. Also bei vielen Tests, die man so kennt, hat man hier Schüler schon im Internet gemacht, kriegt man dann so ein Ergebnis raus, wo es heißt, okay, sie sind Typ A, B, C oder D und das war's dann. Und da stelle ich mir halt immer die Frage, okay, ne, wenn ich jetzt Typ B bin, bin ich dann wie 25% der restlichen Menschheit auch. Und ich glaube eher nicht. Genau, bei dem StrengthsFinder geht es halt sehr, sehr viel tiefer. Und die Idee ist, dass es einerseits schon darum geht, was kann ich gut, aber es geht ganz stark auch darum, was sind denn meine Bedürfnisse? Also was brauche ich, damit ich wirklich gut bin in dem, was ich mache? Was brauche ich für ein Umfeld? Was brauche ich für Strukturen? Was für Arten von Aufgaben? Inwieweit arbeite ich mit Menschen zusammen oder auch nicht? Wie viel Freiräume brauche ich? Wie viele Strukturen brauche ich? Wie viel Ordnung brauche ich? Wie sehr bin ich der kreative Freigeist? Solche Dinge kann man eben über diesen Test rausfinden, kann man auch anders rausfinden, ne? Aber das ist ein schönes Tool dafür. Und das ist so die Idee von dem stärkenbasierten Arbeiten, also dass man wirklich mal die eigene Person erkundet und nicht nur, naja, ich bin gut in Mathe, jetzt mache ich mal was mit Ingenieur, ne? Sondern das Ganze etwas differenzierter anschaut und wirklich kleinteilig hinschaut, was macht mir Spaß, wo lebe ich auf, was und im Endeffekt ist es ja so, das heißt immer so schön, wir können alles erreichen im Leben, können wir auch. Aber ich finde, wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, dann geht es halt leichter. Und dann gehen wir nicht Umwege oder es ist nicht anstrengend, sondern es fühlt sich nach einem natürlichen Tun an. Und das finde ich eben das Schöne an dieser Idee des stärkenbasierten Arbeitens.
Okay, verstehe. Also sehr granular im Gegensatz zu anderen Methoden, wo ich nur so eine grobe Einordnung habe, so wie früher. Ja. Ich erinnere mich noch ganz, ganz früher so in der Mittelstufe an die Berufsberatung im Arbeitsamt.
Ja, genau.
Ja, wo es dann heißt, okay, Handwerk oder Industriekaufmann. So.
Genau, eben. Und dazwischen gab es nichts und man ist entweder genau Typ dies oder Typ jenes. Und ja, das hilft natürlich auch immer so ein bisschen eine Richtung zu finden, aber ich finde es halt schön, wenn man sich da etwas Mühe gibt und tiefer auch so in die eigene Person eintaucht.
Ja, macht durchaus Sinn, ja. Und du hast früher sehr viel im Corporate-Umfeld gemacht und jetzt konzentrierst du dich auf Solopreneure. Wie kamst du zu dem Wandel?
Also erstens, weil ich mich ja selber dahin entwickelt habe. Also ich bin tatsächlich ja seit 2008 bin ich aus der Unternehmensberatung raus und habe nicht mehr als voller Teil der Corporate-Welt gearbeitet, sondern war dann in der Zukunft halt nur in Anführungsstrichen als Trainerin in dem Bereich unterwegs. Und genau, und bei Aha Retreats haben wir ja viel, also hauptsächlich mit Leuten aus dem Corporate-Bereich zusammengearbeitet. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass ich mich da halt auch immer weiter entferne. Also dass ich immer weniger mit den Herausforderungen der Leute aus dem Corporate-Umfeld quasi also mitfühlen kann, weil das so weit weg ist von mir.
Ja.
Und weil es ja auch
dadurch, ist wie so ein Fremdkörper dann irgendwann mal da, ne?
Genau, ja, eben. Und das ist, und manchmal scheint es dann auch echt spannend, was da für Problematiken aufkam, wo ich dachte, das ist so weit weg von meiner Realität. Und genau, weil sich halt auch mein eigener Lebensstil da sehr stark auch geändert hat. Also seit 2017 habe ich ja dann angefangen, nach der Weltreise auch das Reisen in mein echtes Leben zu integrieren. Bin mit vielen Menschen wie dir auch nicht so bekannt, die halt auch das Leben anders gestalten, die unterwegs sind, die auf Zypern wohnen oder die, wie ich, dann vielleicht auch mehr im Jahr oder fast nur reisen und von unterwegs ihr Business führen. Und genau, das ist einfach nochmal eine andere Welt.
Da passt
Welt.
Es besser, das, ja.
Genau,
ja. Verstehe. Ja.
Und da bin ich einfach
also du
näher
bist jetzt
dran.
Momentan auch als Perpetual Traveler unterwegs, wie man so schön sagt?
Ja, ganz genau, ja. Ich habe vor
okay, also
3,5 Jahren auch meine Wohnung aufgegeben und seitdem bin ich unterwegs. Jetzt aktuell sende ich gerne mal liebe Grüße aus Vietnam, danach, wo ich gerade sitze.
Ah, klingt gut. Ja, also für diejenigen, die jetzt den Podcast ansehen und nicht nur anhören, dann ist das Bild im Hintergrund definitiv ein Indiz dafür, dass du gerade in Vietnam bist.
Genau, die Reisfelder sieht man da sehr schön, ja.
Wunderbar, ja. Okay, also stärker Solopreneure.
Ja.
Und der Podcast richtet sich auch vermerkt an Solopreneuren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt so als Solopreneur meine individuellen Stärken überhaupt identifizieren und die dann später auch umsetzen und in den täglichen Arbeitsablauf integrieren dann?
Genau. Also abgesehen von dem StrengthsFinder, den man zum Beispiel machen könnte, ist so eine relativ einfache Sache, sich selber mal dabei zu beobachten, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und wie geht es mir dabei? Ne? Macht mir die Aufgabe Spaß? Was kann ich besonders gut? Wo fällt es mir leicht, schnell Ergebnisse zu bekommen? Und das einfach für sich mal auseinanderzudröseln und nicht sich hinzusetzen und sagen, okay, es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht oder die liegen mir nicht, sondern da auch mal ein bisschen genauer reinzuschauen oder reinzuspüren, was ist es denn, was dahinter steht? Weil es kann ja durchaus sein, dass ich bringe immer so dieses Excel-Tabellen bauen Beispiel, weil sich da viele Leute reinschulen können. Und das kann man eben tun, ja, auch ein paar nicht pauschal sagen, ja, Excel-Listen bauen ist doof, sondern man kann ja auch mal gucken, was genau ist es. Weil manch einem macht es Spaß, sich so eine Struktur zu überlegen, wie so ein System aufgebaut ist, wie die Zusammenhänge sind, was muss in so eine Tabelle rein, wie verbinde ich die Daten miteinander und finde das toll, sowas zu initiieren.
Die leben in Excel quasi, ja.
Genau, und also das Initiieren und dieses Konzept erst zu erstellen, also quasi so am Anfang des Ganzen und finden das toll. Wenn die dann aber ständig an dieser Excel-Tabelle, da muss man hier nochmal optimieren und da muss man rumbauen und dann fällt es wieder weg und dann sagen sie, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf, ne? Und das heißt, wir sind bei einem Thema bei Excel, aber es ist so ein Teil davon, finde ich toll und kann das gut und es macht mir Spaß. Und ich komme vielleicht auch in so einen Flow-Zustand rein. Und bei einem anderen Teil der Aufgabe ist es dann mir so, oh Gott, bleib mir bloß weg damit. Und über solche Kleinigkeiten, es sind nicht die großen Dinge, sondern es sind meist diese kleinen Dinge, an denen man das wirklich erkennt, was liegt mir. Und das, genau, empfehle ich jedem, da mal genauer hinzuschauen.
Okay, das heißt, es macht durchaus Sinn, sich da mal ein bisschen gezielt damit zu beschäftigen, das eigene Verhalten zu analysieren,
ja.
Was mag ich nicht, ja. Und dann fokussiere ich mich auf die eigenen Stärken, anstatt permanent zu versuchen, meine eigenen Schwächen auszugleichen, oder wie?
Genau, das ist ein großes Thema mit den Schwächen, weil wir sind ja so ein bisschen von unserer Gesellschaft so erzogen, dass wir immer dahin schauen, was kann ich nicht, wo muss ich noch besser werden, was muss ich ausmerzen und werfen da aber zu aus den Blick auf die Dinge, also es ist ja schön, besser zu werden und wenn man das möchte und sich weiterzuentwickeln, aber halt nicht in den Sachen, in denen wir schlecht sind, sondern in denen wir gut sind. In der Schule, das klassische Beispiel, wenn man schlecht ist in Mathematik, dann nimmt man Nachhilfe. Aber man bekommt keine Nachhilfe, wenn man gut ist in Mathematik, obwohl es eigentlich sehr viel cleverere Ansatz wäre. Weil wenn ich nicht gut bin in Mathe, ja, ich möchte natürlich den Abschluss haben und werde aber nach der Schule nie wieder was mit Mathe machen. Ne? Aber wenn ich gut bin in Mathe, dann macht es doch Sinn, das zu fördern und das nach vorne zu stellen und da schon die Wege zu bereiten für das, was ich in der Zukunft mache. Und das gilt halt nicht nur für die Schule, sondern auch ja in unserem aktuellen Leben. Und das Schöne ist auch, dass ich finde, dass man viele Sachen, in denen man nicht so gut ist, dadurch ausgleichen kann, dass man eben in anderen Sachen gut ist und das in den Vordergrund zu stellen. Und klar, also man kann, manche Sachen kann man entweder auslagern, wenn man sagt, okay, das liegt mir überhaupt nicht, das ist nicht meins. Finde jemand anderen, der es für dich tut. Oder aber auch so dieser Gedanke, andere Wege zu gehen, ne? Weil wir haben ein Ziel, das wir erreichen möchten. Und es gibt nicht nur den einen Weg dorthin auf eine bestimmte Art und Weise. Sondern wir sehen vielleicht dieses Ziel und sagen, okay, das erreiche ich nie, weil das liegt nicht in meiner Natur, das fällt mir schwer. Und dann überlege ich mir einfach, wie kann es anders funktionieren? Habe ich auch noch ein Beispiel, was ich ganz schön finde. Ich bin nicht so der Netzwerktyp. Ne? Also wenn du mich auch so eine Veranstaltung schickst, wo da irgendwie 100 Leute rumstehen, dann stehe ich in der Ecke für eine Stunde und halte mich an mein Bier fest und dann gehe ich wieder nach Hause. So. Aber ich habe mir jetzt natürlich auch überlegt, das Netzwerken ist wichtig und das ist schön. Und habe überlegt, was kann ich denn gut? Und was ich halt gut kann, ich kann gut reden und ich stehe sehr gerne auf der Bühne. Also habe ich angefangen, mich bei solchen Veranstaltungen einfach als Speakerin zu bewerben. Und dann kommen nämlich die Leute auf mich zu und ich muss nicht auf die Leute zukommen. Ne? Das heißt, ich stehe auf der Bühne, erzähle irgendwas und danach kommt jemand und sagt, hey, das war aber spannend, lass uns da mal drüber reden. Oder man hat einfach so einen Anknüpfungspunkt. Und das heißt, ich habe mein Ding, dass ich nicht gerne auf fremde Leute zugehe und dachte, ich werde niemals netzwerken können, habe ich quasi ausgemerzt, indem ich gesagt habe, ich nehme eine Stärke von mir und lebe die aus und habe Spaß dran. Und dadurch funktioniert das Netzwerken auch.
Das ist eigentlich clever zu sagen, okay, ich versuche mich nicht daran abzuarbeiten und verkrampfe mich, indem ich auf irgendwelchen Veranstaltungen rumhänge, wo ich eigentlich gar nicht sein will. Ja? Und die ganzen Leute sind mir eh zu viel und so weiter. Aber dann lieber drauf zu gucken, okay, wie kann ich da einen Part rauszunehmen, weil wenn du Speaker bist und du stehst auf der Bühne und du hast einen Vortrag, dann ist es ja trotzdem auch so, dass dann in der Pause dann wahrscheinlich dann mindestens ein paar Leute mal auf dich zukommen und sagen, hey, das war ein toller Vortrag, bla bla, lass uns doch mal unterhalten oder sowas dann. Ne? Und dann hast du einen ganz anderen Opener, als wenn du mit deinem Bier in der Ecke stehst dann.
Ja, genau, ja.
Okay, macht Sinn, ja. Jetzt als Solopreneur hat man natürlich ganz viele Hüte auf, ja. Und man kann es ja nicht immer daran verstecken, dass man sagt, naja, also was ich Vertrieb liegt mir nicht oder ich mag dieses Marketing nicht oder Buchhaltung liegt mir nicht oder so. Ja, also klar, ist natürlich einfach gesagt, zu sagen, okay, alles, was du nicht magst oder was dir nicht liegt, das lagere aus, ist dann natürlich auch ein weiterer Weg, vor allem, wenn man dann vielleicht noch nicht so weit ist oder am Anfang seiner beruflichen Laufbahn als Solopreneur steht, wie gehe ich da am besten vor dann?
Genau, das ist nämlich auch schön, gerade als Solopreneur, wie du sagst, dass man die verschiedenen Hüte auf hat und quasi jede Abteilung eines Unternehmens in der eigenen Person verwirklicht. Und da ist es im Endeffekt, finde ich, genau das Gleiche. Also auch einfach mal zu schauen, wie kann ich Dinge denn so angehen, dass sie zu mir passen? Gerade beim Marketing, ich sage auch gerne stärkenbasiertes Marketing, also eben auch genau da gucken, was kann ich denn wieder gut. Und es muss nicht jeder auf Instagram sein, es muss nicht jeder 1000 Reels posten oder jeden Tag eine Story oder sein Leben enthüllen, wenn man sagt, das ist es irgendwie nicht. Sorry. Sondern einfach mal überlegen, was kann ich denn im Marketing machen? Also ne, auf mein Beispiel gerne so, ich stehe gerne auf der Bühne oder ich erzähle gerne, deswegen bin ich auch hier im Podcast und erzähle was. Ich habe nicht meinen eigenen Podcast, weil das wäre mir wieder zu viel Routine, aber ich bin schön bei anderen Leuten, da so diese Synergien zu nutzen. Und und halt Dinge auch zu hinterfragen. Wir glauben ja auch, dass Social Media ist unumgänglich heutzutage, um erfolgreich zu sein oder das Marketing vernünftig zu gestalten. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Aber es gibt mittlerweile auch, es gibt aktuell auch einige Bücher, die gerade rauskommen zu diesem Thema, wie mache ich Marketing ohne Social Media? Und mit sowas würde ich mich ganz stark auseinandersetzen, wenn ich sage, hey, dieses Instagram oder LinkedIn, das treibt mich in den Wahnsinn und ich kann es nicht, ich mag es nicht, ich will es nicht. Und dann halt zu gucken, was kann ich für andere Wege finden. muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wir natürlich auch dazu neigen, irgendwelche Dinge, die uns so ein bisschen aus der Komfortzone rausholen, dass wir gleich sagen, okay, nein, das sind nicht meine Stärken, dann mache ich das nicht. Da soll das auch nicht abdriften, ne? Sondern dieses schon hinterfragen, okay, warum mag ich kein Instagram? Ne? Weil es mir aus irgendwelchen Gründen nicht liegt, weil ich glaube, ich bin nicht gut vor der Kamera, dagegen kann man was tun, wenn ich glaube, so dieses, ich muss jeden Tag was posten, finde ich anstrengend. Also einfach mal überlegen, was ist es denn, was dahinter steht, warum ich es nicht gerne mache, und dann überlegen, was kann ich anders machen. Oder halt zu sagen, okay, das Social Media, das aus diversen Gründen passt das nicht zu mir. Und dann überlege ich, kann ich einen Podcast machen, kann ich Buchmarketing machen, kann ich auf Veranstaltungen gehen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, es anders zu machen. Genau, und da dann
Es ist ja tatsächlich auch so, dass wenn man jetzt irgendwelchen Coaches auf Instagram oder auf LinkedIn oder so glaubt, ja, die natürlich ihre Coachings auch verkaufen wollen oder ihre Kurse oder Gruppenprogramme oder Communities oder was weiß ich, die sagen natürlich auch alle, ja, du, also ohne LinkedIn kannst du eigentlich gleich aufhören.
Ja.
Oder ohne Instagram kannst du gleich aufhören und das musst du alles machen und du musst auch Reels machen und so weiter, ja. Aber man kann sich dann ja auch bewusst dann dagegen entscheiden und sagen, okay, ich gehe meinen Weg und keine Ahnung, ja. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe bestimmt 4 Jahre mal mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast zu starten. Und es war für mich auch immer eine Herausforderung. Also ich habe viel mit Kamera und so weiter davor auch schon gemacht, ja. Kurse, Workshops, Schulungen, was weiß ich. Tausende von Meetings natürlich auch, ja. Aber eine Aufnahme zu machen, ist für mich was komplett anderes gewesen, ja.
Ja.
Und ich mache den Podcast jetzt seit gut über ein Dreivierteljahr, würde ich mal sagen. Jede Woche kam eine Folge raus, jetzt inzwischen alle 2 Wochen. Aber es macht ja auch was mit einem. Und ich habe mich bewusst, unter anderem war das auch tatsächlich ein Beweggrund von mir, ich habe mich bewusst gechallenged und habe gesagt, okay, jetzt mach das, ja, spring ins Wasser, go for it und geh vor die Kamera und vors Mikrofon. Und in der Zeit, wo ich jetzt inzwischen über 30 Folgen produziert habe, da hat sich natürlich auch eine Entwicklung bei mir gezeigt dann. Ne? Also sage ich jetzt mal in der Präsenz der Stimme oder in der Kamerapräsenz und, ja, oder auch Interviewtechnik und den ganzen Prozess, Workflow und so weiter. Also das ist ja durchaus was, wo man sich tatsächlich auch challengen kann dann, ne? Ja.
Genau, und ich finde das auch ein sehr schönes Beispiel, weil genau, du, am Anfang war das diese Hürde bei dir, da waren wahrscheinlich so verschiedene Sachen, wie du erzählt hast, auch das anstrengend und ich weiß nicht, irgendwas blockiert dich, aber es dann halt doch zu machen, aber gleichzeitig deine Stärken auszuleben, weil du kannst gut reden, ne? Du kannst dich gut mit Menschen unterhalten, du kannst nur offensichtlich gut durch Interviews führen, das sind ja Sachen, zumindest habe ich den Eindruck, die dir liegen, also das ist schon, dass du da deine Stärken auslebst und das meintest du auch vorhin, nicht so dieses sich hinstellen, ach, das ist nicht meine Stärke, wenn sich gerade irgendwas ein bisschen anstrengend anfühlt, ne? Weil irgendwann machen wir dann gar nichts mehr, außer auf der Couch sitzen. Das schon, ne, so über diese kleinen Anfangshürden drüber zu springen und mal zu gucken und dann aber halt eben das nutzen, was man kann. Und dann wird das auch toll.
Genau. Oft ist es ja auch so dieses Bild vom Rucksack über den Zaun schmeißen.
Das ja, genau.
Hat ja auch hier Tim Chimoy hat das Bild, glaube ich, auch mal erwähnt. Ich finde das super, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt hier den Zaun und ich schmeiße mir den Rucksack über den Zaun. Weil dann muss ich über den Zaun klettern,
genau.
Ja. Und wenn der schon mal drüber ist, dann tue ich mich vielleicht auch leichter dann, ne? Und das ist das Gleiche wie ins kalte Wasser zu springen, dann einfach zu springen und dann wird sich der Rest dann irgendwie im Wasser dann ergeben dann, ne?
Genau. Und auch da kann man wieder seine persönlichen Fähigkeiten nutzen. Ich persönlich würde beim Sprung ins kalte Wasser den Neoprenanzug anziehen. Und jemand anderes sagt, hey, gar kein Ding, ist kalt, aber ich bin super Schwimmer, also mache ich das. Ne? Und da halt auch wieder gucken, es ist eine Herausforderung, aber gucken, wie werde ich diese Herausforderung angehen, so dass es mir liegt. Und obwohl der Anfang vielleicht schwer ist, aber dann eben halt das zu nutzen, was ich so aus meinen natürlichen Stärken mitbringe.
Ja, genau. Ja, um bei dem Bild zu bleiben, ins kalte Wasser zu springen. Also ich springe zwar nicht rein, aber ich nutze immer die Wintermonate auf Zypern und gehe fast jeden Tag in den Pool und der hat dann im Winter bei uns auch sensationelle 12 Grad teilweise. Ja. Also ist jetzt noch kein Eisbad, aber fast. Und das ist auch super erstaunlich. Also am Anfang, wenn du damit startest, dann fühlst du dich total unwohl und hältst es hier nicht aus. Es tut einfach körperlich auch weh. Der Körper passt sich da relativ schnell an und ich finde das immer super. Bin meistens so eine Viertelstunde im kalten Wasser und am Anfang habe ich ein Stresslevel von 100%, ja, und einen super hohen Puls und das geht dann aber nach so ein, zwei Minuten, senkt sich das ab, der Stresslevel geht auf null und der Puls geht teilweise auf unter 60. Und dann kann man das schon fast genießen, ja, also ist fast immer noch eine Herausforderung, aber es macht schon fast Spaß dann, ne? Und so ist es natürlich dann auch mit so Sachen wie Vertrieb oder Marketing, ja, wo man dann nicht drum rumkommt, dann vielleicht auch immer wieder ausprobieren, vielleicht andere Wege zu gehen. Also Vertrieb bedeutet ja heutzutage zum Glück nicht mehr nur Kaltakquise zu machen und Cold Calls zu machen, sondern es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel halt, was ich, LinkedIn Live zu machen oder keine Ahnung, gibt es einen Mini-Workshop oder irgend sowas in die Richtung. Also es gibt durchaus andere Formate, die muss man halt dann nur für sich finden. Ne?
Ja, genau eben. Und ich glaube auch, dass wenn wir so vor Herausforderungen stehen, dass es hilfreich ist, wenn wir auch mal zurückgucken. Weil ich glaube, den Sprung ins kalte Wasser haben wir ja wahrscheinlich alle schon 20 Mal gemacht. Aber es geht durchaus in der Erinnerung verloren. Aber wir haben das alles schon gemacht. Wir sind so oft über irgendwelche Hürden, Herausforderungen drüber gesprungen. Und sind jetzt plötzlich gut in dem, was wir da tun, weil wir es gemacht haben und weil wir es gelernt haben. Und das gilt ja auch für die Zukunft. Genau. Und was ich auch interessant finde, mit dem Vertriebsthema, das ist auch so eine Sache, weil wir haben oft ein Bild im Kopf von Vertrieb. Na, du hast gerade gesagt, so Kaltakquise und Cold Calling oder auch gerade so Vertriebs-, also ein Verkaufsgespräch zu führen. Ne? Das ist ja für sehr, sehr viele Menschen eine sehr große Herausforderung. Dabei ist es eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir brauchen, wenn wir selbstständig sind, dass wir verkaufen können. Und gerade da finde ich es so wichtig, dass wir eben einen eigenen Weg finden, wie wir uns damit wohlfühlen. Da gibt es auch die ein oder andere Hürde zu überspringen und mal Dinge auszuprobieren, mit denen wir uns am Anfang vielleicht unwohl fühlen. Aber da kann man sehr schnell wachsen und wie gesagt eben auch das die eigene Person einbringen. Also nicht das exakt nachkauen, was andere Leute vormachen, sondern gucken, wie bin ich als Typ und worauf reagieren Menschen positiv? Und wie kann ich das in so einem Gespräch einbringen, dass es nicht, ich muss unbedingt bei mir kaufen ist, sondern dass es so ein angenehmes, wir unterhalten uns und ich helfe dir, einen Weg zu finden, dich zu entscheiden oder wir dich zu unterstützen und schauen mal zusammen einfach, wie wir das zusammen vielleicht hinbekommen. Und das ist so eine ganz andere Einstellung, als immer dieses Bild im Kopf zu haben, oh Gott, Vertrieb, die bösen Vertriebler und Verkauf ist böse, ne?
Gut, dass du das ansprichst, ja. Also ich habe über 17 Jahre Vertrieb gemacht in verschiedenen Bereichen. Und da war es auch damals schon so, ja. Also es gab dann halt irgendwie so die Rampensäue, die halt wirklich so auf drückermäßig Vertrieb gemacht haben. Es war aber nie mein Style, ja. Und ich habe eher so diesen beratungsorientierten Ansatz gehabt. Das waren ja in der Regel waren das ganz hochpreisige, was ich mehrfach sechsstellige Projekte etc., wo einfach auch viel Erklärungsbedarf war oder das Tool, die Software, die ich verkauft habe, dann auch nicht über die Features, sondern halt über irgendeinen Nutzen der Unternehmensweit dann sich auswirkt, dann auch verkauft wurde dann. Ne? Und da seinen eigenen Weg zu finden, ist natürlich schon elementar, weil ich glaube, gerade Vertrieb als Solopreneur wird man nicht drum herum kommen. Das ist auch was sich eher schlecht auslagern lässt. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, aber am Anfang wird das nicht funktionieren. Das heißt, du musst dann am Anfang und die ersten paar Jahre, sage ich jetzt mal, schauen, dass du das hinkriegst dann. Ne? Ja.
Bevor wir weitermachen, kurz etwas in eigener Sache. Gefällt dir mein Podcast? Dann hüpf doch schnell rüber zu Apple Podcasts oder Spotify und zeige dem Smartpreneurs Odyssey Podcast ein bisschen Liebe. Bei Apple Podcasts findest du die Bewertungsmöglichkeit in der Sendungsübersicht unter Bewertungen und Rezensionen. Dort kannst du auf 5 Sterne klicken oder wie viel du auch immer vergeben möchtest. Und als Sahnehäubchen noch auf Rezensieren klicken und ein paar nette Worte hinterlassen. Bei Spotify ist das Bewerten etwas versteckt und momentan auch nur in der mobilen App möglich. Geh in der Sendungsübersicht auf die 3 Punkte und dann auf Show bewerten. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden, bedeutet mir und dem Podcast aber unglaublich viel. Und du kannst es auch für deinen eigenen Vorteil tun. Je mehr und besser der Podcast bewertet wird, desto größer das Interesse zukünftiger Gäste. So ist auch in Zukunft sichergestellt, dass du großartige Inhalte, spannende Interviews und exklusive Insights bekommst. Schon mal ein riesiges Dankeschön im Voraus und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, und falls du noch nicht dabei bist, geh nach dieser Folge am besten gleich auf die Webseite vom Smartpreneurs Odyssey Podcast und melde dich für den Newsletter an. Nur so bist du hautnah dabei und erhältst Insights und Stories, die jeder will, aber nicht jeder bekommt. Ich zähle auf dich. Und jetzt geht's weiter im Text.
Ich würde auch tatsächlich am Anfang immer empfehlen, das selber zu machen. Also auch wenn man sagt, hey, ich habe ein super Budget und das ist vollkommen fein und ich hole mir jetzt jemanden, der das für mich macht. Aber ich empfehle das hochgradig, dass man verkaufen lernt. Und deswegen halt durch diese Schule geht und das aber für sich selber dann, ne, wieder den eigenen Weg nutzen, aber das für sich lernen. Weil auch dann kann ich erst später anderen Leuten, die für mich arbeiten, sagen, hey, bei mir läuft das ein bisschen anders und ich würde das gerne so in dieser und jener Richtung machen. Oder kann dann auch bewusster entscheiden, wen ich mir an die Seite hole. Weil sonst stehe ich da und sage, ich habe keine Lust darauf, ich hole mir jetzt jemanden und dann hole ich mir jemanden, der halt diese Drückergeschichte macht. Und dann denke ich, naja, so macht man das halt. Und dann wundere ich mich, dass ich nur Kunden habe, die ich eigentlich gar nicht haben möchte oder es nicht funktioniert. Ne? Deswegen ja, auch wenn es hart ist, aber das Verkaufslernen ist wichtig.
Vollkommen richtig, ja genau. Also gut, wir haben dann gelernt, dass es durchaus Grenzen gibt. Also natürlich sollte man sich auf seine Stärken konzentrieren. Aber gerade als Solopreneur komme ich um verschiedene Sachen nicht drum rum. Und Verkaufen hat ja auch viel mit dem eigenen Werteempfinden zu tun. Was bin ich wert? Was ist meine Leistung wert? Wie wird das auf dem Markt auch angenommen? Und da ein Selbstverständnis für einen zu finden, finde ich schon enorm wichtig. Also das ist eher essentiell. Hingegen jetzt sowas wie, keine Ahnung, vorbereitende Buchhaltung oder sowas, ja, oder Belegablage, sowas lässt sich sicherlich leichter auslagern, wenn man das nicht gerne macht, ja. Gibt ja auch viele, die daran durchaus Gefallen finden dann. Ne?
Genau. Das Thema habe ich jetzt übrigens absichtlich übersprungen, als du das vorhin angesprochen hast in meinen Beispielen, weil ich dachte mir auch so, okay, Buchhaltung mehr. Also man macht halt und dann lagert man so schnell wie möglich aus, wenn man es nicht mag.
Ja. Genau, oder man organisiert sich so, dass es halt irgendwie nicht wehtut und so wenig wie möglich Zeit in Anspruch nimmt, ja.
Genau, ja.
Man ist ja sich selbst irgendwie der eigene Herr. Deswegen kann man ja auch überlegen, welche Unternehmensform passt zu mir. Du hast, glaube ich, keine Firma in Deutschland, ne?
Nee, genau, ich habe eine US-LLC. Da ist zum Glück dieses Thema Buchhaltung
reduziert. Irgendwie. Nee. Ja, genau.
Genau.
Das kommt natürlich vielen entgegen dann, ne?
Genau. Wobei es macht auch an der Stelle durchaus Sinn, sich eine eigene Buchhaltung oder zumindest eine Übersicht zu haben. Ne? Dass man so ein bisschen ein Gefühl für seine Finanzen hat, halte ich durchaus für wichtig, ja.
Definitiv, ja. Also hier ist auch auf Zypern, wenn man, so wie ich, eine Limited hat, was hier auch die meisten oder die meiste Gesellschaftsform ist, dann ist es hier auch so, dass der Aufwand, die Regularien und so weiter vielfach einfacher sind als jetzt in Deutschland, ne? Mit einer GmbH zum Beispiel. Aber sie sind dennoch vorhanden. Zum Glück gibt es hier gute Steuerberater, die einen das komplett abnehmen und viele machen dann ihr Business im Free Flow, ohne eigenen Cashflow Wissen zu haben, wie es aussieht, ja, wie die Bilanzen aussehen etc., das ist natürlich auch nicht gut.
Aber ja, eben genau. Das ist dann, also da wird man dann gerne verleitet, wenn man sagt, ich muss das ja nicht tun oder ich mache mir so die Easy-Peasy-Variante und dann ja.
Ich weiß ja, wie mein Kontostand ist, das reicht ja dann aus.
Genau, ja.
Okay, aber lass uns mal auf das Thema stärkenbasiertes Marketing zurückkommen, weil das hast du vorhin ja auch schon mal angesprochen.
Ja.
Wie kann ich denn diesen Ansatz des stärkenbasierten Arbeitens nochmal als Marketingstrategie aufgreifen?
Ja.
Also damit ich eben nicht mit meinen Reels in Instagram rumhampeln muss. Ne?
Ihr habt jetzt auch so zwei verschiedene Richtungen. Also das eine ist die Art und Weise, wie ich das mache. Also angenommen, ich sage, ich habe eigentlich keine Lust auf Reels, weil ich in meinem Kopf die Vorstellung habe, ich sitze jeden Tag da und schreibe Reels und baue die und baste die und hau die raus. Wenn das zum Beispiel der Hintergrund ist, man sagt, naja, grundsätzlich finde ich die Idee eigentlich ganz nett. Dann geht es mehr um dieses Thema Selbstorganisation. Ne? Also ich muss mich nicht jeden Tag hinsetzen und ein Reel machen, sondern ich setze mich einmal hin und schreibe einfach 30 Texte. Und ChatGPT ist ein wunderbarer Helfer bei solchen Sachen. Ne? Also einen Tag hinsetzen, 30 Texte schreiben, dann einen Tag hinsetzen und 20 Videos drehen und einen Tag hinsetzen, alles zusammenschneiden. Und das sind jetzt 3 Tage, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hat man das in der Zukunft in 2 Stunden für einen Monat vorgeplant. Das heißt, man sitzt einmal 2 Stunden da und dann ist der ganze Monat quasi ausgelastet mit den Reels, die man machen möchte. Ne? Mhm. Und das finde ich halt auch einen wichtigen Gedanken, so diese Selbstorganisation damit mit einzubeziehen. Und wenn das einzige Problem ist, weswegen ich es nicht mache, dann hinsetzen und sich überlegen, wie kann ich das ausbauen. Das andere ist natürlich, wo wir auch wieder bei diesem Thema Stärken und Werte sind. Ich persönlich habe auch ein Problem zum Beispiel mit Stories auf Instagram, weil die so kurzlebig sind. Und ich mag das und ich bin auch nicht so der, ich habe mal hier kurz, hier ist mein Mittagessen, ja, das mache ich ab und zu schon mal, aber irgendwas zu erzählen, was dann einfach so in 2 Schlagworten irgendwas erklärt ist, das liegt mir nicht. Ich mag das nicht, ich mag lieber tiefer in das Thema reingehen, ich mag es erklären, ich möchte auch, dass es, wenn ich mir schon die Mühe mache, dass es dann auch dauerhaft vorhanden bleibt. Und deswegen komme ich persönlich auch nicht so wirklich mit den Stories klar. Und weil das so, ne, dieses Werte-Ding einfach, das passt nicht dazu. Und deswegen würde ich für mich eher gucken, dass ich genau entweder Podcasts mache oder dass ich Videos aufnehme oder dass ich im Zweifel einen Blog schreibe, habe ich jetzt nicht, aber wäre halt eine Überlegung. Und da halt auch nochmal überlegen, was sind denn die Gründe, warum ich es nicht mache? Und dann, genau, das wieder anpassen. Und ja, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich komme mit Social Media per se nicht klar, weil ich ein Problem habe, die Datenthematik, dieses ganze Vorgegaukel von glücklichen Leben und sonstigen Sachen, die da passieren. Also die haben einfach so ein grundsätzliches Problem mit Social Media, was ich total nachvollziehen kann. Und ich struggle da tatsächlich selber auch ein bisschen mit. Zwischen, naja, ich zeige die schönen Teile meines Lebens, aber ich setze mich jetzt nicht hin. Und wenn es gerade mal nicht gut läuft, mache ich auch keinen Reel und sage, heute ist alles scheiße und mache ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite versuche ich auch halbwegs realistisch Eindrücke zu geben und nicht nur die, ich bin im super fancy schicken Restaurant, schaut euch mein tolles Leben an, sondern versuche das irgendwie so abzuwägen. Ne? Aber deswegen verstehe ich halt, wenn Menschen sagen, ich habe auf dieses ganze Spiel überhaupt gar keine Lust. Und dann ist es ja auch okay zu sagen, ich ziehe mich da raus. Und genau, ich schreibe ein Buch, ich mache Podcast, ich mache Newsletter-Marketing, was auch immer. Oder natürlich auch die Idee, wenn es eben jetzt nicht so die moralischen Wertefragen sind, die mich davon abhalten, sondern mehr dieses, ich muss da sehr viel Arbeitszeit reinstecken, um einen gewissen Erfolg zu erreichen. Die Überlegung, dass ich auf bezahlte Anzeigen gehe. Und das finde ich persönlich auch als großer Freund von Effizienz, finde ich das einen sehr guten Tipp, dass man einfach so ein bisschen so Grundrauschen hat im Social Media Bereich, aber dann halt auf Anzeigen geht. Weil es einfach schneller ist. Und genau, da können wir jetzt auch wieder zu dem Thema kommen, ja, ich habe da schon so viel Geld verbrannt, was hier bei vielen so dieses die Argumentation ist, warum sie es nicht machen. Aber da gibt es ja auch Wege und Gründe, warum es nicht funktioniert und wie man es dann auch zum Laufen bringt. Und man muss auch bezahlte Werbeanzeigen nicht gleich mit 5.000 € Budget starten, ne? Sondern man kann das mit sehr überschaubaren Beträgen einfach mal antesten. Und genau, dann ist es halt eine andere Art von Social Media Marketing. Und wenn man sagt, hey, das liegt mir mehr, dann go for this.
Ja, und dann kann ich in den Anzeigen zum Beispiel auf meinen Newsletter hinweisen und versuchen, über die Anzeige dann Newsletter-Abonnenten zu generieren. Dann, ne?
Genau, ja. Und das halt genau das, also dann hinten dranhängen, was zu mir passt, ja.
Ich sehe das tatsächlich vermehrt, dass viele Solopreneure inzwischen den Weg gehen, Social Media weitestgehend zu verlassen. Zu sagen, ich habe nur noch so eine minimale Präsenz da, verweise auf meine eigenen Kanäle und gut ist. Einfach auch aus dem Grund, weil so ein bisschen Social-Media-Müdigkeit vielleicht entstanden ist über die letzten Jahre und das alles, egal ob mit Instagram oder TikTok oder auch LinkedIn, natürlich immer sehr kurzweilig ist. Also nicht kurzweilig, sondern die Inhalte nur kurze Zeit überdauern, ja. Also bei LinkedIn werden die Inhalte natürlich auch über die nächsten Tage dann ausgespielt, aber das ist eine Sache vielleicht von 1-2 Wochen oder sowas, dann geht es dann auch in der Timeline dann unter dann. Ne? Und genau, wenn ich jetzt Short- oder Long-Form-Content habe, dann kann ich mir überlegen, welche Plattformen ich stattdessen nutze. Eigene Plattform, Aufbau, Podcast, YouTube finde ich super spannend nach wie vor oder ja, mehr denn je sogar. Natürlich ein Newsletter oder ja, was jetzt vor allem im letzten Jahr oder in den letzten 2-3 Jahren super populär geworden ist, ja, eine eigene Community aufzubauen. Ja, aber das sind alles Wege und Möglichkeiten, wo ich für mich dann auch selbst rausfinden muss, okay, welcher Kanal spiegelt auch meinen eigenen individuellen Stärken wieder dann. Ne? Wo kann ich authentisch dann wirken, oder?
Genau, ja. Und was ich da auch ganz wichtig finde, und das sehe ich auch immer als Herausforderung, also auch bei mir selber, aber auch bei vielen anderen, es schreit von überall her, ne? Entweder mach ganz viele Reels, das musst du machen, du musst die 100-Tage-Challenge machen, oder du brauchst unbedingt LinkedIn, du musst unbedingt Werbeanzeigen machen, du musst unbedingt eine Community machen. Und dann sitzt man da und dann läuft es mal 2 Wochen nicht so und dann denkt man, ich mache bestimmt alles falsch und jetzt mache ich Reels. Und dann 2 Wochen später, jetzt mache ich doch lieber LinkedIn. Und ich glaube, dass die Konsistenz einfach extrem wichtig ist. Und dann ist es eigentlich vollkommen wurscht, ob es jetzt Reels sind, Podcast, Buch, YouTube. Aber ich muss einfach mal da dranbleiben und ich muss dann auch gerne mal die Scheuklappen aufsetzen. Und ich mache jetzt nicht die nächste Reel-Challenge mit. Ich mache jetzt nicht die nächste Instagram-Adventskalender, whatever-Geschichte mit, weil das ja könnte ja dann doch funktionieren, sondern für eins entscheiden, was zu mir passt, woran ich Spaß habe, was die Leute auch merken, dass ich Spaß dran habe und dann dranbleiben und dann klappen.
Ja. Ja, also Konsistenz ist sicherlich der Key. Ich merke das ja auch bei dem Podcast. Das war übrigens auch eine der Challenge, die ich mir gestellt habe, zu sagen, okay, komme was wolle, aber der Podcast kommt raus. Ich wäre froh, wenn ich das bei zum Beispiel beim Newsletter oder beim Blog auch sagen könnte. Ich lerne dazu, sagen wir so. Ich glaube auch, dass es ein häufiger Fehler ist, dass man versucht, die Marketingstrategien von anderen einfach nur zu kopieren, anstatt die eigenen Stärken dann auch zu nutzen. Dann, ne? Was ist denn da hilfreich, um den individuellen Marketingansatz zu entwickeln, zu festigen? Dann, ne? Alles mal ausprobieren, oder?
Ja, tatsächlich. Ich bin immer ein großer Freund von Ausprobieren. Also ich habe mich selber auch sehr lange gegen Reels gewehrt und mache jetzt selber gerade die ersten Versuche damit. Und ich finde daran mehr Spaß, als ich erwartet habe. Ne? Ich glaube auch nicht, dass ich das auf Dauer und ewig machen werde, aber ich habe halt auch gerade und vor allem habe ich es effizient gemacht. Ich habe mich auch hingesetzt, 30 Texte mit ChatGPT, mit Vorlagenhilfen gebaut, die ersten Videos und so und dachte, ich habe Spaß und es geht halt auch schnell. Und ich bin halt nicht jemand, der sich jeden Tag hinsetzt für sowas. Aber ich mag die Variante, das in Sprints arbeiten, also eine Woche ein Fokusthema. Und dann hat das plötzlich habe ich nicht gedacht. Und wenn ich es nicht ausprobiert hätte, hätte ich nicht gewusst, dass es mir liegt und sogar Spaß macht. Ne? Deswegen ausprobieren auf jeden Fall ganz wichtig. Und ich habe auch gerade bei dir gedacht, weil du gesagt hast, beim Podcast bleibst du dran und da kommt hier alle 2 Wochen ganz kontinuierlich das nächste raus. Beim Blog und Newsletter ist es nicht so. Jetzt geht es mir auch so. Muss es aber so sein? Also müssen auch dein Newsletter regelmäßig und muss ja auch nicht unbedingt. Vielleicht ist der Podcast genau das, was zu dir passt und dann wo du noch also die meiste Begeisterung hast und es liegt dir und dann macht es Spaß, die Regelmäßigkeit drin zu haben und dann muss es nicht auch jede Woche noch ein Blogartikel sein, ne? So.
Absolut, ja, genau. Also es ist dann eher dann die selbst auferlegten Ziele dann, ja. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich es wirklich nur unter großen Mühen schaffe, den Podcast wöchentlich rauszubringen.
Ja.
Und bin dann über den Jahreswechsel, also dann ab Dezember auf 2-wöchentlich geschwenkt. Gerade, weil ich gesagt habe, okay, Kontinuität ist wichtig.
Ja.
Aber die Frequenz ist jetzt nicht so wichtig. Zudem ich auch dann sogar noch Rückmeldungen von Hörern bekommen habe, die gesagt haben, ja, ich komme gerade gar nicht hinterher. Also mit Vorweihnachtsstress und was weiß ich was.
Ja.
Irgendwas ist immer, ja. Und man ist ja froh, wenn man dann wirklich eine Stunde Zeitslot beim Hörer, beim Abonnenten bekommt und auch behält. Ja? Also das ist ja schon eine große Ehre, wenn man in der Dauerrotation beim Hörer dann mit drin ist und er den eigenen Podcast abonniert. Ja? Und den möchte ich natürlich so gut wie möglich dann auch bedienen. Dann, ne?
Ja. Genau. Und das ist ja auch schön, weil wenn du, ich glaube, du warst ja vorher auch bei 2 Wochen, bist dann auf 1 Woche runter und dann jetzt wieder auf 2. Und wenn du das vielleicht nicht gemacht hättest, dann hättest du dieses Feedback auch gar nicht und würdest immer da sitzen und denken, ach, meine Hörer würden so gerne so viel mehr von mir hören. Aber in Wirklichkeit sind sie überfordert. Und das finde ich halt auch so wichtig, weil wir auch, glaube ich, uns häufig Dinge einfach einreden, was wichtig ist und was gut ist. Und also gerade auch bei Social-Media-Aktivitäten finde ich es auch ganz wichtig, wirklich mal nachzuvollziehen, was passiert eigentlich dadurch, dass ich das mache? Weil wenn ich jede Woche 10 Stunden da sitze und Social Media bespiele, dann aber irgendwann durch Zufall feststelle, dass die Leute, die zu mir kommen als Kunden durch, ich weiß nicht, Kanal XY eigentlich tatsächlich zu mir kommen und nur 5% von Social Media, ist das halt auch so ein Anzeichen, dass ich da was ändern kann. Und nicht unbedingt dieser Geschichte, die ich mir erzähle, folge, ich muss unbedingt das machen, weil das ist so wichtig, sondern auch mal hingucken, was sagen die Leute, die sich eigentlich dafür interessieren, finden die es gut? Und wo kommen die Leute her, die im Endeffekt auch bei mir kaufen?
Ja, also dieses Reflektieren und natürlich dann auf die Kunden, auf die Zielgruppe zu hören, finde ich auch super wichtig. Das habe ich tatsächlich auch am Anfang vor dem Launch des Podcasts auch so gemacht. Ich habe genau hingehört, habe meine Zielgruppe mit eingebunden, habe Umfragen gemacht und so weiter. Und damals kam tatsächlich auch raus, dass die am liebsten konsumierte Frequenz wöchentlich ist. Deswegen bin ich auch tatsächlich wöchentlich gestartet. Ja. Habe das jetzt dann auch ein Dreivierteljahr so oder fast ein Dreivierteljahr durchgehalten. Aber offensichtlich ändern sich ja dann auch so die Empfindungen oder mein Publikum hat sich erweitert und wie auch immer. Ja. Also, aber da, das hätte ich nicht mitbekommen, hätte ich nicht danach gefragt oder hätte ich nicht auf die Rückmeldung gehört. Dann.
Genau.
Also von dem her ist das natürlich auch extrem wichtig.
Mhm. Und dann schon, als du gefragt hast, kannten die Leute ja auch deinen Podcast noch nicht. Das heißt, vielleicht ist in ihrer Vorstellung das so gewesen, ach ja, da gibt es dann jede Woche so einen 20-Minuten-Impuls oder 10-Minuten-Impuls.
Genau.
Und das hört man sich dann an. Aber so die Zeit für einen einstündigen Podcast, das ist dann... Okay, das ist dann vielleicht doch eher alle 2 Wochen ganz gut, ne?
Ist dann, genau. Sonst ist das eine zu große Hürde dann, ne? Ja.
Ja.
Und ja, es war tatsächlich auch anders geplant. Also ich habe am Anfang mit eher 40-Minuten-Episoden geplant und hat es ja aber nahezu ab Folge 1 rausgestellt bei jedem Interview, das ich gemacht habe, bin ich mehr oder weniger punktgenau bei 1 Stunde gelandet. Und das ist auch so geblieben, ja. Also von dem her, ja, genau.
Das ist übrigens auch ein stärkenbasierter Ansatz, weil es gibt ja Leute, die machen auch solche Podcasts und dann sind es halbstündige Interviews, weil die vielleicht einfach sagen, hey, ich mag da zack, 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 verschiedene Punkte durchgehen. Mhm. Und die ist es vielleicht einfach wichtiger, tiefer in die Themen einzutauchen, da nochmal nachzuhaken oder auch so, ne, so die persönlichen Noten von Interviewgast und dir selber reinzubringen. Und das ist das, was dich ausmacht. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel zwingen würdest, auf 20 Minuten zu gehen, weil alle sagen, man muss 20 Minuten Podcasts machen, dann wäre das nicht so gut wie jetzt, wo du es so machst, wie es eben zu dir passt. Und das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel für diesen stärkenbasierten Ansatz.
Genau, ja. Und auch da wieder auf sich selber zu hören und zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein Interview mache mit einer halben Stunde, dann kann ich nicht diesen Tiefgang gewährleisten. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Diary of the CEO oder sowas dann mir anhöre, dann muss ich halt 3 Stunden investieren. Ja, also das ist dann wieder too much. Ja,
genau.
Schauen wir uns doch mal an, nochmal ganz kurz zurück. Wie kann ich denn jetzt so, wenn ich meine stärkenbasierten Strategien umsetzen will, wie kann ich denn da so den Erfolg messen? Hast du da irgendwie Reflexionstools, die du da bevorzugt einsetzt oder so, um das dann zu bewerten? Bin ich auf dem richtigen Weg?
Das ist jetzt eine interessante Frage, weil Bewerten und Beurteilen bin ich jetzt auch wieder eher so bei den Zahlen und welcher Erfolg kommt hinten raus. Das ist die quantitative Ebene, die ist auf jeden Fall wichtig, ne, für den Erfolg des Business. Das andere ist aber die qualitative, was meinen eigenen, meine Lebensqualität angeht. Ne? Wie möchte ich mein Business und mein Leben gestalten? Und ich glaube, Ich glaube, dass beides zusammenspielt. Es ist aber, glaube ich, schwer klassisch in Zahlen zu messen. Im Sinne von, ich setze mich jetzt hin und jetzt mache ich nur noch Sachen, die meinen Stärken entsprechen. Dann habe ich ja vorher, wahrscheinlich mein Business schon aufgebaut und Dinge, die ich vor einem halben Jahr angestoßen habe, fangen jetzt an zu wirken. Und heute fange ich an, stärkenbasiert zu arbeiten. Und dann sage ich, oh, das funktioniert ja super. Aber in Wirklichkeit waren es die Sachen, die ich vorher angestoßen habe. Deswegen würde ich da ein bisschen bei, also um das mit Zahlen festzusetzen, wäre ich etwas vorsichtig. Ich glaube aber, dass sehr schnell, also was man sehr schnell merkt, ist diese Zufriedenheit, die steigt, dass es angenehmer ist zu arbeiten, dass man auch wieder an dieses, an diese Überlegung zurückkommt, wofür bin ich hier ursprünglich mal angetreten? Weil das ja sehr schnell in Vergessenheit gerät. Wofür haben wir uns alle selbstständig gemacht? Wofür haben wir ein Business gegründet? Ne, da ist sehr viel Selbstbestimmung, Freiheit, die eigenen Ideen verwirklichen und sowas dabei. Und im Endeffekt sitzen wir dann da und klagen und quälen uns durch irgendwelche Aufgaben, die nicht passen. Und sich da halt nochmal hinzusetzen und das für sich zu reflektieren und sagen, okay, ich ändere das jetzt, weil ich möchte eigentlich genau das, wofür ich angetreten bin, auch machen. Und das mache ich jetzt. Und dann, es fühlt sich besser an, es ist schöner. Das ist so die rosa-rote Wolkenwelt, den will ich jetzt nicht übertreiben. Aber genau, und ich glaube aber, dass daraus die Dinge entstehen, die dann halt auch in der Zukunft messbar sind, was den Erfolg angeht. Weil ich sehr überzeugt davon bin, wenn ich die Sachen mit Leichtigkeit angehe und so, wie sie zu mir passen, dann transportiere ich das auch nach außen. Und die Leute nehmen das wahr und ja, kommen auf mich zu, weil sie sagen, hey, ich finde das cool, was du machst und wie du es machst. Und das passt auch zu mir. Und dann passt das zusammen und dann fängt es an zu funktionieren und zu laufen. Und deswegen glaube ich, dass die Sachen so langsam so ineinander dann reichen werden.
Wenn ich jetzt mir so den typischen Solopreneur vorstelle oder Solopreneurin, dann ist es ja häufig so, und mir geht es da nicht anders, dass man sich häufig an unwichtigen Aufgaben abarbeitet, ja. Also vermeintlich wichtig, aber dennoch irgendwie letztendlich unwichtig, die einen nicht voranbringen, die aber vielleicht ein bisschen Spaß machen, wo ich auch vielleicht eine Stärke habe, ja. Gibt es da aus deiner Sicht Strategien, um da den Fokus auf die wichtigsten Hebel zu lenken?
Ja, das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe ja eben schon mal gesagt, ich mag Sprints. Also ich arbeite auch ausschließlich in Sprints und ich habe keine To-Do-Listen und ich habe keine Projektmanagement-Tools. Obwohl ich ein sehr chaotischer Mensch bin, funktioniert das so für mich, weil ich mich nonstop hinsetze und frage, was ist aktuell am wichtigsten und was brauche ich jetzt? Und dann festlege, okay, in dieser einen Woche möchte ich Thema XY angehen, fertig machen, umsetzen, wie auch immer. Und dann mache ich das. Und das heißt, ich habe eine To-Do-Liste, wo irgendwie 10 Punkte draufstehen, dass ich nicht vergesse, was ich diese Woche machen wollte. Das ist aber schon das große Ganze. Genau, und deswegen, ich setze mich immer und ständig hin und überlege, was ist jetzt aktuell wirklich wichtig. Und dann fällt mir auch auf, dass ich so Sachen, also ich baue zum Beispiel wahnsinnig gerne Landingpages. Ich schreibe gerne, ich finde es schön, die zusammenzubauen, die Struktur zu konzipieren und das zu machen. Und ich sitze auch gerne mal 11 Stunden dran und am Stück und mache das und bin total begeistert. Ich weiß aber auch, dass ich das an einem gewissen Punkt zu einem Ende bringen muss, weil es geht nicht um die schönste, beste, tollste Webseite, sondern es geht darum, die mal rauszuhauen und zu gucken, was passiert denn damit. Ne?
Und die letzten 20% dauern das immer am längsten und sind am schwierigsten. Ne?
Ja. Genau, und dingen oft nichts, weil wir gar nicht wissen, vielleicht funktioniert sie ja generell überhaupt nicht oder sie funktioniert schon super. Ne? Und ich finde dieses sich überlegen, was mache ich eigentlich und was auf welches Ziel zahlt es ein? Weil wenn ich an einem gewissen Punkt bin, ne, wenn ich sage, hey, der Umsatz stimmt, es kommen regelmäßig Kunden rein und das passt für mich alles, dann macht es durchaus Sinn, auch mal zu sagen, hey, ich überarbeite mal mein Design, mein Branding, mein Auftritt komplett, weil ich vielleicht jetzt auch eine neue, vielleicht meine Zielgruppe ein bisschen erweitern möchte oder das einfach irgendwie seit 3 Jahren das Gleiche ist und ich sage, darf man wieder frisch werden, ne? Dann ist das ein schönes Ziel. Wenn ich aber am Anfang stehe, und keine Ahnung, 1-2 Jahre dabei bin und sage, okay, es ist noch so ein bisschen so die Achterbahn, mal hoch, mal runter, mal hin, ist sehr wahrscheinlich die Landingpage und der grüne oder der blaue Balken nicht das ausschlaggebende Ding, ob ich mehr Kunden gewinne oder nicht. Und deswegen ist es halt wichtig zu gucken, wo stehe ich gerade und was ist für mich jetzt wichtig. Möchte ich jetzt stabil Kunden oder sage ich, passt gerade, ich möchte mich auf den nächsten Schritt vorbereiten.
Du hast ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass du gerne mit Sprints arbeitest. Ja?
Ja.
Für die, die jetzt nicht wissen, was ein Sprint ist, kannst du das kurz mal erklären, wie es was funktioniert, was die Vorteile sind?
Ja, im Endeffekt ist es ein Mini-Projekt. Also ne, mein Business ist mein großes Projekt und das kann ich runterbrechen in ganz kleinteiligere Projekte. Und im Endeffekt ist es so dieses klassische, ne, wo möchte ich in einem Jahr stehen? Ich möchte in einem Jahr so viel Umsatz machen, so viel Kunden gewinnen, so viel Zeit maximal arbeiten und dabei Spaß haben. Und dann kann man das runterbrechen, ne? Was kann ich in den nächsten 3 Monaten dafür tun, um auch dieses Ziel einzuzahlen, diesen Monat und diese Woche. Ne? Also im Endeffekt einfach runterbrechen. Und klar, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Facebook-Anzeigen schalten, dann wird das nicht in einer Woche funktionieren, wenn ich das noch nicht gemacht habe oder wenn ich noch gar keine Copies habe und keine Creatives oder sowas. Und dann sage ich aber, okay, das Thema Anzeigen schalten ist jetzt quasi mein Mini-Projekt, mein Sprint für nächste Woche. Dann setze ich mich am Anfang aber erstmal hin und überlege, okay, wie viel davon kann ich denn überhaupt schaffen? Weil ich muss mir grundsätzlich überlegen, wie ist mein Funnel aufgebaut? Ich muss mir dann überlegen, wie sind die Copies, die Creatives? Was brauche ich technisch noch? Was muss ich bauen? Was habe ich schon? Und so weiter. Also auch da erstmal so ein Plan.
Kommt ja einiges zusammen, ja? Mhm.
Eben, genau. Und jeder Sprint startet auf jeden Fall mit einem Plan. Also ich möchte wissen, wofür tue ich das? Was tue ich? Und dann mache ich einen Plan, was gehört da alles rein? No, und jetzt habe ich gerade so 13 Sachen aufgezählt und merke, okay, das klappt niemals in einer Woche. Und dann überlege ich mir, okay, Woche 1 will ich auf jeden Fall die Struktur vom Funnel haben. Ich möchte wissen, wie das aufgebaut ist. Kann schon die ersten Seiten bauen, technisches Setup, whatever. Und setze mir das dann als Ziel. Und das ist dann mein Fokus, mein Sprint für diese Woche. Und in der Woche 2 kommt dann irgendwie Creatives bauen, ich weiß nicht, Facebook einrichten und so weiter, was alles noch dazugehört. Das ist so die Idee. Und natürlich ist es so, dass ja auch immer andere Aufgaben anfallen. Ne? Auch wenn ich jetzt sage, hey, ich mache jetzt hier Facebook-Anzeigen, Sprint diese Woche, ist auch da. Und da kommen wir wieder so in die Tagesorganisation rein, was ich halt auch mega spannend finde, vor allem ich als nicht strukturierter Mensch. Wie gesagt, ohne hier Projektmanagement-Geschichte. Diese Sprint-Themen, die kommen bei mir die ersten 4 Stunden des Tages oder 3 Stunden, je nachdem, wo ich konzentriert bin. Ich bin morgens konzentrierter, wobei manchmal auch erst ab 10 Uhr oder 11 Uhr. Das ist fein, finde ich übrigens auch ganz, ganz wichtig für sich rauszufinden, ne, welchen Biorhythmus, Arbeitsrhythmus hat man, wann bin ich konzentriert, wann bin ich kreativ. Und dann mache ich 2 bis 4 Stunden, mache ich genau das, was eben in den Sprint reingehört. Und dann, wenn langsam die Konzentration abfällt, dann kommen so Sachen Administratives und E-Mails beantworten und nochmal 5 Reels schneiden, weil ich dafür nicht viel Headspace brauche, sondern das einfach so machen kann. Und baue mir dann halt meinen Tag und meine Wochen halt auch in solchen Blöcken auf. Und das finde ich auch eine sehr hilfreiche Tipp.
Das heißt, du hast auf der einen Seite deine Timeboxen in deinem Kalender.
Genau, ja.
Und dann überlegst du dir, okay, für diese Art von Aufgabe ist vielleicht der Vormittag oder der frühe Morgen irgendwie sinnvoll. Ja. Planst es da ein und dann arbeitest du halt 3 Stunden an einem Tag. Also hast du dann, 15 Stunden in der Woche Zeit, wo du an dieser Aufgabe, meinetwegen jetzt Facebook-Ads, arbeiten kannst. Dann, ne? Und dann überlegst du dir, wie viel passt in diese 15 Stunden überhaupt rein. Und du willst dich auch nicht überfordern. Ne? Ansonsten ist es ja ein bisschen frustrierend für einen selbst. Ja, wenn ich sage, okay, ich habe mir jetzt hier ein Riesending vorgenommen und ich habe noch nicht mal irgendwie 20% davon geschafft. Das ist natürlich dauerhaft irgendwie sehr frustrierend dann. Okay.
Genau. Klar, es dauert, also bedarf auch ein bisschen Übung, um für sich selber herauszufinden, wie viel Zeit brauche ich denn wirklich dafür. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass ich mir selber Zeitgrenzen setze. Also dass ich sage, um jetzt so ein Konzept für so einen Facebook-Ads-Funnel zu schreiben, brauche ich 2 Stunden. Und dann sage ich, okay, ich mache es in 1,5, um ein bisschen Druck reinzubekommen. Und dann mache ich das aber auch. Und dann lasse ich aber auch nach 1,5 Stunden, also ich habe dann diese 1,5 Stunden im Blick und gucke, dass ich es wirklich hinbekomme. Und alles, was nicht in diese 1,5 Stunden reinpasst, war eh überflüssig. Gibt ja diese schöne Aussage, dass Arbeit oder Aufgaben genau so viel Zeit brauchen, wie Zeit zur Verfügung steht.
Dehnt sich aus, ja, genau.
Ja, und das ist so. Und das sind halt diese Hacks, die ich so gerne mag, weil die so unfassbar hilfreich sind.
Ja.
Weil das ist wie mit den 11 Stunden an der Landingpage sitzen. Das macht mir Spaß und deswegen ist es mir bei der Landingpage egal, wie lange ich brauche. Aber ich könnte mir auch sagen, hey, Landingpage, ich schaffe das auch in 3 Stunden und das würde ich auch hinbekommen. Und dann kann ich ja am nächsten Tag nochmal sagen, hey, jetzt mache ich nochmal noch 1 Stunde, wo ich nochmal das Wichtigste überarbeite. Aber sich selbst halt auch mal so diese Grenzen zu setzen und nicht immer den Perfektionismus herrschen lassen, sondern manchmal einfach so, ja, okay, 1 Stunde und danach muss das stehen. Und dann steht das auch.
Und du hast ja vorhin auch schon angesprochen, die Konzentration geht runter. Aber es ist ja auch so, gerade bei Texten oder bei einer Landingpage oder eigentlich bei allen Dingen, die du machst, ist es ja mal sinnvoll, das einen Tag liegen zu lassen über Nacht, mit einem frischen Blick dann am nächsten Morgen oder am nächsten Nachmittag mal drauf zu gucken. Dann sieht man das Ganze wieder mit anderen Augen und sieht Dinge, die man dann vielleicht irgendwie im Tunnel nicht mehr gesehen hat, weil man einfach nur 3 Stunden vor sich hin fokussiert hat und dann irgendwann mal siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Dann.
Ja, eben, das ist total wichtig. Ja.
Okay. Also das sind so kleine Tricks und Kniffe, weil du gesagt hast jetzt, ich brauche kein Zeitmanagement-Tool oder ich brauche kein Projektmanagement-Tool. Das sind ja auch letztendlich die Vorteile, die wir als Solopreneur haben, dass ich mir meine Tools auch so bauen kann, wie ich sie gerne hätte und nicht unbedingt in eine Organisation denken muss, wo ich hier, keine Ahnung, wie viele Stakeholder einbinden muss, die alle bedienen muss, zufriedenstellen muss, sondern ich baue das so, wie die Welt mir gefällt, oder? So wie bei Pippi Langstrumpf früher.
Genau. Und das ist halt, ne, weil das ist ja auch wieder dieses, wo wir in so Systeme gepresst werden oder uns selber reinpreschen, weil wir glauben, man müsste es so machen. Und man denkt, ich muss eine Kalenderverwaltung haben und ich muss Trello haben und ich muss Asana haben und dann muss ich da alles einfahren. Und ich meine, das sind tolle Tools, die helfen sehr vielen Menschen und das ist super. Aber wenn man nicht der Typ dafür ist, mich macht es halt wahnsinnig. Und deswegen habe ich halt gesucht, was kann ich für Tools nutzen oder für eine Art und Weise zu arbeiten, dass es mir Spaß macht, aber trotzdem gewisse Strukturen und Rahmen gibt, damit ich nicht im Chaos verende. Also schlimm ist das nicht mehr mit meinem Chaos. Früher war das mal schlimmer. Aber deswegen möchte ich Menschen halt auch immer motivieren, zu schauen. Bin ich der Typ, der sagt, hey, ich brauche diese klaren Strukturen wie Asana, Trello oder ähnliche Tools, die mir bieten? Oder probiere es mal mit dem Sprint-Ansatz und mach's anders? Und genau, und das ist halt so dieses, wie sind meine Stärken? Welche Strukturen brauche ich so, dass es läuft, dass ich mich aber auch wohlfühle? Und genau da fällt das rein, ja.
Ja, also finde ich ein schöner Ansatz, so arbeite ich auch sehr gerne. Ich habe zum Beispiel auch den Podcast letztes Jahr genauso umgesetzt. Ne? Das heißt, ich habe mir ein Quartal, also Zeit genommen, 90 Tage im ersten Quartal und habe gesagt, okay, ich möchte den Podcast am Ende vom Quartal an den Start bringen. Was muss ich alles tun? Was sind die Aufgaben? Und habe das dann so schrittweise runtergebrochen, sodass es dann auch in den Arbeitsalltag sich integrieren lässt, ja, weil alles andere läuft ja weiter und ich habe irgendwelche Kunden, die bedient werden wollen. Ich habe Termine und Pipapo und so. Ne? Ja.
Ja, genau.
Okay, im Hinblick auf die Zeit, lass uns mal zum Abschluss kommen. Gibt es denn für dich ein Buch, was dich so beruflich oder persönlich am meisten geprägt hat? Hast du da was?
Das ist jetzt eine schwere Frage. Ich bin nämlich eine sehr große Leseratte. Also ich lese wahnsinnig viele Bücher. Mir ist aber gerade tatsächlich, weil wir jetzt über dieses Thema mit der Zeit gesprochen haben, ein Buch eingefallen, das ich sehr, sehr toll finde, weil es auch einfach nochmal hilft, andere Perspektiven auf das Thema Produktivität zu lenken. Das ist auch ein New York Times Bestseller. Das heißt Slow Productivity. Und wer sagt, er möchte. Der Autor hat auch noch andere Bücher in diese Richtung geschrieben. Ich schätze ihn sehr. Also, wer sagt, ich möchte mal genau drüber nachdenken, was bedeutet Produktivität und eben weg von dieser Leistungshustle-Geschichte, sondern das mal aus der einen oder anderen Brille anzuschauen. Große Empfehlung.
Sehr cool. Okay, verlinkt man natürlich in den Shownotes. Steffi, das war ein super schönes Gespräch. Wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren will oder mit dir mal in Kontakt treten will, wo findet man dich denn so?
Oder also ich, wie gesagt, aktuell, je nachdem, wann man jetzt den Podcast hört, gibt es noch Reels auf Instagram. Also Instagram könnt ihr vorbeischauen, auf LinkedIn könnt ihr natürlich auch vorbeischauen, einfach Steffi Loser, da findet ihr mich. Das 20-Stunden-Business, was ich gerade erwähnt hatte, Das gibt es 20-stunden-business.de und da findet ihr auch Links. Ich habe eine kostenlose Roadmap, wo ich quasi genau diese Ideen von Zeitmanagement über stärkenbasiertes Marketing über Hebel herausfinden zusammengeschrieben hat. Das könnt ihr euch gerne da runterladen und auch ein bisschen stöbern. Und ich glaube, man erreicht mich auf jeden Fall, da ich recht präsent bin im Internet.
Also nochmal vielen Dank, Steffi. Das war sehr aufschlussreich und ich habe wieder viel gelernt. Und dann würde ich mal sagen, bis bald.
Ja, danke dir auch. Bis bald. Ciao.
Klasse, dass du bis zum Ende dabei bist. Das war's mit dem Smartpreneurs Odyssey Podcast. Noch mehr inspirierende Einblicke und praktische Tipps, die es sonst nirgends gibt, findest du im Smartpreneurs Odyssey Newsletter. Wie fandest du die Folge? Teile gerne deine Gedanken, Feedback und Fragen. Du kannst mit mir über Social Media direkt per E-Mail oder über Voice Message Kontakt aufnehmen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Dein Input ist mir wirklich wichtig und ich freue mich riesig über deine Rückmeldung. Tausend Dank, dass du heute dabei warst. Sei gespannt und bleib dran für mehr Insights und spannende Geschichten. Neue Folgen gibt's immer Montag früh. Am besten du folgst dem Podcast in der Podcast-App deiner Wahl, damit du nichts verpasst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Alle Links dazu findest du immer in den Shownotes und auf meiner Webseite unter smartpreneursodyssey.com. Bis zum nächsten Mal.